Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe 224 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Du bist Teil einer Serie aktuell, die ich mache, wo ich versuche, Markenaufbau mit SEO zu verbinden. Warum mache ich das? Weil ich glaube, dass in dieser KI-getriebenen Welt, die wir aktuell haben, alles darauf hindeutet, dass diese ganze KI eigentlich nur die Intention hat, zu erkennen, was in der normalen Welt eine Marke ist und darauf versucht zu reagieren und die richtigen Antworten für den Nutzer zu geben. Also, warum soll ich mich damit nicht beschäftigen, mich direkt um die Marke zu kümmern, um dann mit dem Wissen von SEO die Auswirkungen für SEO zu projizieren? Das kommt mir so vor, als ob ich bei IKEA irgendwie unten durch diese Schlendergänge gehe und da gibt es ja immer diese Türen zwischen den Gängen, wo du schneller zur Kasse kommst. Und diese Podcast-Serie soll eigentlich so ein bisschen das beinhalten, dass man vielleicht schneller zu der Kasse kommt. Das ist eine Prognose von mir. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr das teilen wollt oder nicht. Dieses ganze Thema EAT, was von Google mal aufgekommen ist, in meinen Augen geht es genau in die Richtung. Und ich wiederhole mich da, vor vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten hat Erik Schmidt, der damals CEO von Google war, schon gesagt, dass die Marke die Lösung ist und nicht das Problem. Also, wo gucken Sie hin? In Richtung Marke, weil Sie die normale Welt und die normale Wirkung von Marken in den Index transportieren wollen und jetzt neuerdings eben auch mit in die KI natürlich transportieren wollen. Also die KI und die Ergebnisse, die irgendwelche Chatbots irgendwie ausliefern über ihre LLMs, das sind nur auch ja, die Ausspielung mit demselben Ziel, nämlich Marke zu erkennen und irgendwelche Trends im Internet irgendwie aufzufangen. Ja, also probiere ich mich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben angefangen und das ist jetzt nur ein kleiner Hinweis, wenn du in die Serie noch weiter einsteigen willst. In der Ausgabe 221 habe ich mich mit dem Geschäftsmodell beschäftigt. Also wenn du gründest, was solltest du eigentlich gründen, mit welchen Parametern, damit du in Zukunft kraftvoll zubeißen kannst? Ich meine, Markenaufbau, machen wir uns nichts vor, ist unglaublich teuer. Online-Marketing ist unglaublich teuer, um Reichweite zu kreieren. Alles ist eigentlich unglaublich teuer. Guck dich mal in dem Leben um. Ich glaube, da ist nichts preiswert, sondern alles wird immer teurer. Das heißt, ohne Margen und ohne bestimmte Trigger, die du für dein Business hast in Sachen Effizienz und in Sachen Preisgestaltung meinetwegen, wirst du nicht auskommen. Wenn du einfach ein Business hast, wo du 3% Marge hast, wovon sollst du den Markenaufbau bezahlen und wie sollst du mit welchem Geld irgendwelche Signale für Google kreieren, die zeigen, dass du eine Marke bist und am Markt auch einen Bestand haben kannst, weil Bestand natürlich auch unglaublich wichtig ist. Ich meine, wenn Google sich selbst angucken kann, dass du nicht wächst oder dass du irgendwie da so jahrelang vor dich hindümpelst, dann sind das natürlich auch Anzeichen, die nicht darauf hindeuten, dass du eine starke Marke bist. In der Ausgabe 222 haben wir uns beschäftigt mit dem Markennamen, unglaublich wichtig, weil wenn du erwähnt wirst, wenn es irgendwie eine Identifikation zu deiner Marke geben soll, die dann in Content mündet oder in ja, Referenzen, die von anderen kommen, mündet, dann muss ja irgendwie eine Target da sein. Also die Leute müssen ja irgendwie sagen, um was geht's hier eigentlich? Und dazu ist ein Markenname State of the Art. Wie kommt man darauf? Wie kann man ohne Alkoholgenuss auf einen guten Markennamen kommen? Was sollte man vermeiden? Wo kann man es eintragen? Was kostet sowas? Diese ganzen Sachen findest du in der Ausgabe 222, so die Basis eigentlich von Markenaufbau, dass es da so ein Target gibt. Und in der letzten Ausgabe, nämlich der Ausgabe 223, habe ich mich mit euch oder ich mich alleine mit dem Thema Zielgruppen beschäftigt. Wer konsumiert mein Zeug eigentlich? Was sind Zielgruppen, die attraktiv sein können? Etc. pp. Das fließt natürlich in das Thema Geschäftsmodell mit ein. Und die ganzen Sachen, die ich jetzt hier erzähle, verbinden sich natürlich miteinander. Ich probiere das in Kapitel zu bringen und in Überschriften zu claimen, aber eigentlich spielen diese ganzen Sachen zusammen. Du kannst jetzt nicht einen Punkt rausnehmen und sagen, ich habe jetzt einen coolen Markennamen, daraus ergibt sich automatisch eine coole Markenbildung. Das passiert halt nicht, sondern du musst immer noch Schritte mehr tun und umso mehr Schritte du tust, die in die identische Richtung gehen mit positiven Triggern, umso größer ist die Möglichkeit von Erfolg in dieser Richtung. So, und heute soll es um Alleinstellungsmerkmale gehen, um sogenannte USPs, die es dir ermöglichen, in einem bestimmten Bereich überhaupt als Marke stattzufinden. Beispiel, du kannst dir ja vorstellen, wenn du jetzt ein Versandhändler bist und Kühlschränke, weiße Ware, Waschmaschinen, irgendwie so ein Zeug verkaufst, dann hast du auf der einen Seite die Möglichkeit, sehr, sehr spezielle Waschmaschinen anzubieten, die für bestimmte, also die entweder ein bestimmtes Design haben, die einen bestimmten Preis haben, der andere schlägt, die eine bestimmte Anwendungsform haben, dass du nur bestimmte Sachen da meinetwegen reinstopfen kannst, nur weiße Sachen und damit vielleicht Kittel in Krankenhäusern oder so. Also irgendwas in die Richtung. Oder du bietest das breit an. Wenn du es breit anbietest, dann hast du natürlich alles, was ich aufgezählt habe, auf einer Plattform. Du hast meinetwegen eine Handelsplattform und du bietest jetzt 300 Waschmaschinen an, die sich eigentlich marginal im Preis unterscheiden, aber in der Marke unterscheiden und in den Alleinstellungsmerkmalen. Aber du bist halt sehr breit aufgestellt und damit irgendwie wie ein Stück Kernseife. Du kannst es nicht so richtig greifen. Flitsch, flitsch, flitsch und es ist wieder weg. Das ist halt unglaublich schwierig. Gerade wenn du anfängst, ist es viel, viel besser, wenn du, und das hatten wir ja bei der Zielgruppe schon besprochen, wenn du spitz in den Markt gehst und dich dann ausbreitest, anstatt einen großen Ansatz zu finden und gleich breit zu gehen. Aber das liegt natürlich ein bisschen am Kapitalansatz, ne? Ich muss immer sagen, dass ich in diesem Podcast immer nur mein Mindset widerspiegeln kann. Und das ist jetzt nicht das Mindset von der Begebenheit, dass ich jetzt als Investmentgeschäft irgendwie eine Gründung habe, wo gleich 100 Millionen drin sind und ich unglaublich viel Geld für Einkauf und für Reichweite und andere Sachen habe, sondern ich gehe immer vom kleinen Mindset aus, wenn ich starten würde, wie würde ich dann an das Thema rangehen, um Marke aufzubauen? Weil wenn du groß bist, kommt das Thema Marke eigentlich von ganz allein. Es kippt natürlich dann auch manchmal ziemlich schnell, weil du eine hohe Reichweite hast und wenn bestimmte Sachen von Alleinstellungsmerkmalen oder so oder Nutzenversprechen nicht stattfinden, dann kippt das auch ziemlich schnell in Richtung negativen Einflüssen von Marken. Aber wenn du klein unterwegs bist, leidenschaftlich unterwegs bist, in einer bestimmten Zielgruppe unterwegs bist, mit bestimmten Alleinstellungsmerkmalen, die wir gleich nochmal von den Kategorien aufzählen werden, dann hast du es deutlich leichter. Und jetzt kommt noch das Wichtigste, nicht nur du hast es leichter, bei der Gestaltung von Inhalten meinetwegen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung nur im Finanzbereich anbietest oder Suchmaschinenoptimierung nur im Bereich Zahnärzte anbietest, was ja viele Leute da draußen machen, dann ist das total pfiffig und dann ist es auch thematisch dafür geeignet, in einem Silo zu arbeiten. Und wir wissen ja, wenn du eine Expertise ausprägen willst in einem bestimmten Silo, dann ist es natürlich cool, du bewegst dich in dem Silo. Also wenn du Suchmaschinenoptimierung für Zahnärzte anbietest, dann ist es total cool, weil du das ganze Thema von Dentalmedizin und so total abhandeln kannst und damit ja schon Expertise für deine Domain darstellst und auch in der Außenwirkung darstellst. Du hast natürlich auch eine unglaubliche Abhängigkeit, ne? Muss man auch dazu sagen, gerade in Zeiten von Corona, wo viele Arztpraxen zumachen mussten oder wenn du dich jetzt meinetwegen auf den Eventbereich gestürzt hattest und machst jetzt nur Suchmaschinenoptimierung für Events, dann bist du natürlich total abhängig. Ja? Oder im Hotelbereich machst du jetzt nur für Hoteliers irgendwie Suchmaschinenoptimierung. Dann warst du unter Corona natürlich einer der Opfer, weil du natürlich mega angeschlagene Kunden hattest, die dann höchstwahrscheinlich ihre Verträge gekündigt haben oder ihre Budgets zumindest eingekürzt haben. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass die Welt ganz normal läuft, was ja aktuell nicht so ist, also man muss immer ein bisschen aufpassen, dann ist es natürlich besser, dass du dich auf irgendwas spezialisierst. Und da ist es, glaube ich, eine gute Empfehlung, einfach ja, sich weltpolitisch fortzubilden und nicht immer zu sagen, okay, und das passiert mir, aber vielen anderen auch, dass ich mir die Nachrichten angucke und denke, was hat denn Donald Trump da schon wieder gemacht? Das macht nicht so viel Sinn. Das ist so eine Reaktion, das ist so eine Aufmerksamkeitsgeschichte. Aufmerksamkeitsökonomie-Geschichte, wollte ich sagen. Darauf sollte man sich nicht so stürzen, sondern man sollte diese politische Bildung dazu nutzen, um abzuleiten, was vielleicht in 1, 2, 3 oder 4 Jahren passieren wird und daraus einen Forecast zu zimmern, ob ich mit der richtigen Zielgruppe interagiere, ob ich mit dem richtigen Silo interagiere, wo sind Risiken und wo sind Chancen und die gegenüberstellt. Du wirst nie einen Punkt finden, wo du 100%ige Sicherheit hast. Wenn du vor Corona unterwegs warst und dich jetzt total auf Hotels spezialisiert hast, dann war das total der Boommarkt vorher. Und es ist ja nichts Verwerfliches gewesen, in dem Boommarkt gut zu existieren, sage ich mal. Hätte man jetzt sehen können, dass Corona kommt, also ich nicht, selbst mit einem Forecast von 1, 2, 3, 4 Jahren, hätte jetzt nie auf meinem Schirm gestanden, okay, da kommt jetzt ein Virus um die Ecke und legt die halbe Erde geschäftsmäßig lahm und tötet 100.000 oder Millionen von Menschen. So eine Sachen meine ich nicht. Aber dass irgendwie Donald Trump, wenn alles gut geht, in 3 Jahren vielleicht abgewählt wird oder auch die Prognose, was ist, wenn er abgewählt wird als Präsident, aber dann irgendwie der Nächste kommt, wer könnte das sein, wie könnte die Ausprägung denn aussehen, was könnte sein, wenn es wieder die Demokraten sind, die rankommen, wie könnte es sich drehen. Das kannst du ja auf jeden Part runterbrechen, was jetzt weltpolitisch oder auch unternehmerisch passiert. Du kannst eine Prognose wagen, wie sich der Automarkt entwickelt, wie sich überhaupt der Produktproduktionsmarkt entwickelt, unter dem Einfluss von China, von Russland, von den Rohstoffpreisen. Du weißt, wo ich hin will. Also eine Prognose zu machen, eine Prognose zu machen für die Zukunft, lass dich nicht so arg leiten von dem Reaktionismus auf bestimmte Nachrichten, sondern guck weiter in die Zukunft, um dein Business da abzufedern, um dauerhafter, standhaft zu bleiben. Und probier spitz reinzugehen, ist meine Empfehlung zumindest, und dann über die Breite zu kommen und dann dein Risiko damit auch vielleicht ein bisschen zu verbreitern. Also wenn du vorher Ärzte gemacht hast, also nur Dentisten gemacht hast, ja, aber dann bleib im Bereich Ärzte meinetwegen, aber weite es aus auf Orthopäden oder so, um den Range ein bisschen zu erweitern. Aber fang nicht plötzlich an, mit Rechtsanwälten irgendwie zu hantieren oder separier die Marken total und bau noch eine Marke extra auf, die sich nur mit Rechtsanwälten beschäftigt. Und dann bau daraus eine Holding, wo du dann noch einen Markennamen hast, wo du die Themen untereinander nochmal spielen kannst. Aber die einzelnen Geschäftsbereiche würde ich so spitz wie möglich trennen, wenn ich zumindest anfange. Okay, was sind Alleinstellungsmerkmale? Wie kann ich in den Markt gehen und welche Versprechungen kann ich eigentlich machen? Und da gibt es ein paar Sachen, die man da beachten kann. Ich muss jetzt hier noch mal kurz einen Punkt auf meinen Zettel schreiben. Weil ich habe hier so einen Spickzettel, den habe ich mir vorher gemacht, damit ich so ein bisschen eine Linie abarbeiten kann. Und da fehlt dir jetzt ein Punkt, der unglaublich wichtig ist. Und deswegen musste ich den noch mal notieren, dass ich den nicht vergesse. Also, was habe ich für USPs, die mich von anderen unterscheiden? Boah, ich glaube, man muss erstmal Konkurrenz sich angucken, den Markt sich angucken, recherchieren, was man selbst anbieten will. Und ich bleibe jetzt mal einfach in dem berühmt-berüchtigten Bereich Suchmaschinenoptimierung oder Online-Marketing. Da ist es so, dass ich nie alleine bin. Ja, also ich will mich jetzt selbstständig machen, weil ich in einer Agentur oder Inhouse irgendwie als SEO gearbeitet habe und denke, da kann man ja viel Geld verdienen. Aktuell, also in der Vergangenheit würde ich sagen, ja, vielleicht eine gute Entscheidung. Aktuell eher schwierig, aber die Entscheidung trifft ja jeder selbst und ich will es gar keinem ausreden. Jeder ist seines Glückes Schmied und in dem Bereich Suchmaschinenoptimierung gibt es noch Geld zu verdienen. Da ist also nicht Brachland, sondern da ist schon was. Aber der Markt ist natürlich sehr, sehr überfüllt. In den letzten 20 Jahren haben sehr viele Leute erkannt, dass es in dem Bereich Geld zu verdienen gibt. Und dementsprechend sind sehr, sehr viele Freelancer am Start, sind sehr, sehr viele kleine Agenturen am Start und auch große Agenturen am Start. Und gehen wir mal von dem Bereich aus, wenn du ein sehr starkes Konkurrenzumfeld hast, dann musst du dich ja irgendwie absetzen. Und wir haben gerade gesagt, dass es natürlich einmal die Möglichkeit gibt, dass du Unterscheidungskriterien ausbildest, indem du bestimmte Fachbereiche anbietest und spitz an bestimmte Märkte rangehst. Es gibt aber so generelle Sachen, wo du dich noch unterscheiden kannst. Die einen sind leicht und nicht erklärungsbedürftig, und manche Sachen sind sehr, sehr schwer, würde ich jetzt mal behaupten, und extrem erklärungsbedürftig. Und je nachdem, wie diese Punkte sind, würde ich sie auch betrachten, wenn ich mein Business aufbaue und meine Marke aufbaue. Fangen wir mal mit dem Thema Qualität an. Wenn du jetzt als Dienstleistungsangebot am Markt agierst, wie es ja so eine Suchmaschinenoptimierungsagentur oder Online-Marketing-Agentur macht, dann hast du natürlich eine Möglichkeit zu sagen, das, was wir hier leisten, ist besser als das, was die anderen leisten. Und dann musst du es erklären. Du kannst natürlich hingehen und sagen, du bist die beste Agentur am Markt, dann wirst du aber ziemlich schnell Post bekommen und dann werden sicherlich die anderen Agenturinhaber sagen, das geht so aber nicht. Du kannst nicht einfach sagen, dass du die beste Agentur am Markt bist. Nicht mal wenn so wer dürftest das, glaube ich, nach aktueller Rechtsprechung sagen, sondern du musst das vage halten, oder wenn das so ist, ich glaube, das geht dann nur, wenn du knallharte Wahrheiten hast, die keinen anderen an dich rankommen lassen. Da du das nicht finden wirst, ist die Aussage mit Qualität natürlich schwierig. Also du kannst sagen, ey, wir haben eine bessere Qualität, weil zum Beispiel haben wir Mitarbeiter, die alle über 10 Jahre Erfahrung haben. Wir haben Mitarbeiter, die nur aus dem Universum von Google kommen und da mal gearbeitet haben. Alles so Qualitätskriterien, die auf die einzelnen Mitarbeiter gehen und nicht auf den Chef gehen. Das ist eine Instanz von Personal Branding, die dann auch auf die Marke deiner Firma einzahlen kann. Aber im Kern geht es ja um dein gesamtes Angebot. Und das Angebot besteht aus der gesamten Dienstleistung. Und da wird die Dienstleistung ja nicht immer erbracht vom Chef, der dann vielleicht eine gute Reputation hat, sondern wird von den einzelnen Mitarbeitern erbracht. Und jetzt könnten die natürlich im Zuge von Corporate Influencer Marketing sich eigene Reputation aufbauen und damit zur Personenmarke werden und wieder aufs Unternehmen einzahlen. In der Regel ist das aber nicht so, sondern du musst über allgemeine Kriterien kommen. Und ja, da ist schon eine Unterscheidung zu sagen, hey, wir haben hier nur Leute, die haben ein Masterstudium, wir haben hier nur Brains, die irgendwie Mathematik und Excel hoch 7 können und spezielle Ausprägungen haben. So eine Sachen sind irgendwie dazu da oder geeignet, sagen wir mal, um deine Qualität zu unterstützen. Aber du merkst schon in dem Thema selbst, dass es bestimmt Sachen gibt, Alleinstellungsmerkmale gibt, neben der Qualität, die weniger erklärungsbedürftig sind. Wenn ich in dem Reigen der Konkurrenz anfangen muss, meine Qualität zu erklären, dann ist eigentlich immer schon ein Schritt zu viel. Bestimmte Sachen müssen einfach eingängig sein und klar auf der Hand liegen, weil der Nutzen einfach so schnell da ist. Vielleicht kann man noch sagen, okay, wenn ich jetzt eine Agentur bin, wo nur Mitarbeiter sind, die im Google Quality Team gearbeitet haben und jetzt den Algorithmus ja nicht kennen, aber schon im Umgang damit sehr geschult sind und wissen, was dieser Algorithmus macht, dann kann das ein USP sein, weil bei jedem irgendwie relativ schnell klar wird, ey, die waren so dicht dran wie kein anderer und die können jetzt Know-how in so eine Agentur bringen. Da muss ich nicht so viel erzählen, aber so normale Kriterien von Qualität, dass ich mich hinstelle, wir haben das beste Team, und ich kann das nicht unterfüttern, dann ist diese Form von Qualität relativ schlecht. Was man aber in Form von Qualität machen kann, ist zum Beispiel Bewertungen reinzuziehen. Es gibt da draußen Agenturen, die gute Beispiele dafür bringen, dass sie mit Kundenreferenzen sehr, sehr sauber arbeiten. Und jetzt nicht nur sagen, wir haben hier Kundenreferenz A, B, C, D, sondern spielen dann auch mit der Marke ziemlich, also nicht anonym, sondern spielen mit der Marke sehr abgesprochen und sehr, sehr offensiv. Natürlich ist dann die Sache immer, ja, welche Einflüsse haben jetzt die Qualitätsarbeiten der Agentur auf jetzt meinetwegen eine allgemeine Sichtbarkeitsveränderung. Aber diese Ableitung reicht Menschen oftmals einfach schon, dass man sagen kann, okay, hier im organischen Bereich sind 200% mehr entstanden und der Kunde war so und so zufrieden, und dazu packe ich noch ein paar Statements von Leuten, die vielleicht auch noch eine gewisse Reputation haben. Es gibt ja einige Agenturen da draußen, die das genauso machen. Und dann ist Qualität natürlich ja einfach greifbar, aber nicht, weil ich die Qualität so einfach erklären kann, sondern weil die Marke und der Umgang mit der Marke, die schon bekannt ist als Marke, für die Qualität steht, weil die Empfänger denken oftmals nach dem Halo-Effekt, okay, wenn die dafür gutes SEO gemacht haben, für die Marke, dann kann das bei mir auch funktionieren oder dann scheinen die qualitativ ja zuverlässig zu sein, weil sonst würden die ja nicht buchen. Also diese Ableitungen, die nicht erklärungsbedürftig sind über den Träger Marke, die sind dann ja deutlich einfacher. Aber grundsätzlich, wenn du einfach anfängst mit deiner Agentur und du hast das alles noch nicht, dann, dann ist Qualität vielleicht relativ schwierig, sondern fang dann einfach an zu arbeiten und überzeuge durch deine Arbeit und irgendwann werden immer Positionen rausfallen, wo du sagen kannst, okay, kann ich mal hier ein Statement als Bewertung von dir haben und wie gesagt, da geht es jetzt nicht um den Copyshop um die Ecke. Ich glaube, das hat nicht so eine Wirkung, aber wenn du jetzt irgendwie mal ein Consulting oder irgendwie einen Workshop gemacht hast für einen sehr, sehr großen Kunden und dahinter ist vielleicht ein Influencer, der auch einen guten Namen hat, dann spiel damit. Das ist schon ein guter Trigger als Alleinstellungsmerkmal für Qualität. Das kann aber genauso gut sein, dass du, gucken wir mal nach Deutschland. Für was ist Deutschland jetzt sehr bekannt? Für was steht Made in Germany? Für die Qualität von Produkten zum Beispiel. Ja, und dahin zu gehen und zu sagen, man hat Werkzeuge, die so stahlmäßig ausgehärtet sind, dass meinetwegen Schraubenzieher nicht einfach durchdrehen oder sich abnutzen, sondern eher die Schraube irgendwie nachgeben wird und der Kreuzschlitz ausfräsen wird, aber das Werkzeug, das ist stabil und standhaft. So eine Sachen waren ja immer das, was Deutschland ausgezeichnet hat und von der China-Konkurrenz abgegrenzt hat. Und dann kann man natürlich, wenn man da entsprechende Tests hat, auch mit Qualität arbeiten. Sollte man auch, weil dieses Siegel Made in Germany als Qualitätsprodukt, das ist natürlich schon eine Marke in sich, die über Jahre aufgebaut ist. Da musst du ja nicht irgendwie anfangen, das neu zu erfinden, sondern da kannst du ja auf dem Qualitätsversprechen irgendwie aufsatteln. Und dann ist das schon ein ziemlich harter Qualitätspunkt. Wichtig ist, dass du bei allen Sachen, die ich jetzt sage, dich hinsetzt und guckst, was hast du für ein eigenes Business und welche Qualität kann ich denn anbieten, die ich auch schnell nachweisen kann und wo ich nicht irgendwie erklären muss und hier frag doch mal den, aber da weiß ich nicht genau, ob der dazu irgendwie noch wirklich in Bezug auf meine Person Stellung nehmen will. Das ist immer schwierig. Also wenn du anfängst zu stottern, ist schon scheiße. Du musst eigentlich in 3 Sätzen zusammenfassen können, was deine Qualitätsversprechen ist und was dich unterscheidet. Eine andere Sache kann sein, und das verbindet jetzt so das, was ich davor schon erzählt habe, ist die Exklusivität. Also wenn ich jetzt das Know-how einsetze, um jetzt meinetwegen für Zahnärzte oder für Kieferorthopäden oder für Rechtsanwälte meine Dienstleistung anzubieten, dann ist das eine gewisse Exklusivität und eine gewisse Zielrichtung, die ich ausprägen kann und damit ein Alleinstellungsmerkmal habe. Aber es könnte genauso gut sein, dass ich mir schon eine Marke erarbeitet habe irgendwann und sage, hey, ich arbeite nur für Leute oder für Firmen, die jetzt Umsätze über 100 Millionen haben. Also wenn du das auf deine Seite schreibst, dann ist natürlich das schon mal eine harte Ansage, die dafür steht, dass du nur einen exklusiven Kundenkreis zum Beispiel bedienst. Also man kann beide Seiten ja sehen, man kann exklusiv, also für bestimmte Bereiche arbeiten oder man kann exklusiv in bestimmten Bereichen arbeiten, also in bestimmten Preisklassen oder für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Da wird natürlich, wenn du exklusiv für gemeinnützige Träger arbeitest oder für NGOs arbeitest, dann ist natürlich Purpose dahinter und du hast wieder so ein anderes Alleinstellungsmerkmal. Wenn du aber richtig Geld verdienen willst, dann bist du natürlich vielleicht im Immobilienbereich besser aufgehoben. Und wenn du sagst, okay, ich betreue nur Immobilienmakler ab einem Umsatz von oder in bestimmten Regionen, also meinetwegen nur in Monaco, dann steht das ja für eine gewisse Exklusivität und damit ja vielleicht auch mit der steht das für eine gewisse Möglichkeit, Margen zu erzeugen. Und dann sind wir wieder auch in dem Geschäftsmodell drin. wie gesagt, da schließt sich der Kreis. Da ist nichts dabei, weniger Geld zu verdienen und jetzt meinetwegen Marketing für Pflegeheime zu machen, wo jetzt vielleicht im sozialen Bereich, wenn es also um Fachkräfte zum Beispiel geht, einfach ja wenig Geld verdient wird. Aber dann ist denn der Hebel als Alleinstellungsmerkmal über den Purpose, der dahinter steckt, vielleicht auch wieder Gold wert und kann einzahlen. Und nochmal, es geht immer darum, wie nachher deine Marke wahrgenommen wird, damit du für die Suchmaschinenoptimierung die nötigen Signale an die Suchmaschine schicken kannst, dass du eine Marke bist, also dass du ein Experte in diesem Bereich bist. Und das zählt dann für die Auslieferung natürlich in der organischen Suche, weil über EERT jetzt eine Suchmaschine wie Google probiert zu erkennen, dass Expertise da ist in dem Bereich. Aber genau dasselbe funktioniert ja im Bereich der Sprachsuchen meinetwegen und der LLMs, dass auch die probieren, natürlich die richtigen Quellen auszufiltern und die richtigen Antworten zu geben in dem Bereich. Was so das Gängigste ist und womit die meisten eigentlich so anfangen, weil es so einfach ist vielleicht, ist die Alleinstellung über den Preis. Und das kann natürlich nach oben oder nach unten ausgeprägt sein. Die meisten denken eigentlich immer nur, okay, ich habe ein Produkt oder eine Dienstleistung und probiere die über einen Preis zu definieren, indem ich den günstigsten Preis habe. Ich habe meinetwegen ein Werkzeug oder ein Angebot, was am Markt wirklich konkurrenzlos günstig ist. Also gesetzt den Fall, alle SEO-Agenturen rechnen so einen Stundensatz von 150 Euro ab und ich gehe selbst mit 50 Euro an den Start, dann ist der Preis schon Alleinstellungsmerkmal, wenn ich damit werben kann. Weil auf der anderen Seite müssen natürlich auch immer Leute sein, die das Preisgefüge auch verstehen. Wenn ich einen Kunden habe oder einen Interessenten habe, der gar nicht weiß, welche Preise im Bereich SEO aufgerufen werden, dann ist für den 50 vielleicht schon viel und der weiß gar nicht, dass 150 irgendwie der Mittelwert ist in dem Bereich. Andersrum ist es aber auch so, dass ich sagen kann, okay, wir haben jetzt einen Stundensatz von 250 Euro und damit spreche ich bestimmte Leute an, die eben sagen, okay, wenn die 250 Euro nehmen, dann muss da ja richtig was dahinter sein. Also ich kann mich in beide Richtungen unterscheiden. Meine Empfehlung ist immer, die Definition über den Preis ist die schlechteste, weil das kann jeder mitgehen. Du hast also in der Qualität kannst du für dich arbeiten, indem du meinetwegen Brands akquirierst, mit denen du werblich arbeiten kannst und deine Qualität darstellen kannst. Du kannst im Bereich Exklusivität arbeiten, weil du dir bestimmte Zielgruppen erarbeitet hast und damit umgehst. Beim Preis ist es vergleichbar. Der Freelancer neben dir kann, der jetzt 100 Euro nimmt, kann einfach auch 50 Euro nehmen und schwupp ist er deine direkte Konkurrenz und dann hast du wieder kein Alleinstellungsmerkmal. Und Preis ist natürlich auch immer so, dass es Auswirkungen hat. Also es ist ja nicht so, dass du einfach runtergehst mit dem Preis für deine Dienstleistung oder für dein Produktangebot, sondern du verzichtest ja mit einem niedrigen Preis auch auf eine höhere Marge. Und dann sind wir wieder beim Thema Geschäftsmodell. Die hohen Margen oder höheren Margen sind dafür notwendig, dass du deine Marke auch wirklich an den Start bringen kannst und ausprägen kannst. Und deswegen würde ich den Preis als letztes Mittel nehmen, wenn irgendwie gar nichts mehr geht. Und auch selbst wenn gar nichts mehr geht, geht das meistens auch überhaupt gar nicht. Das ist jetzt vielleicht der Hebel, wenn du China-Ware einkaufst und jetzt sagst, okay, ich habe vergleichbare Produkte, die es in Deutschland gibt und kann die jetzt für einen Bruchteil anbieten. In einer geringeren Qualität vielleicht, aber doch zu einem Bruchteil des Preises. Meine Temu macht's ja vor, das funktioniert schon. Aber das funktioniert dann wieder nur in dem Spiel China zu Deutschland, weil die Margen dahingehend dann immer noch passen. Wenn du in Deutschland produzierst und willst den billigsten Preis machen, ist natürlich viel, viel schwieriger. Der nächste Bereich, den du als USP ausprägen kannst, ist Individualität. Also, dass du, und das ist ja sowas ein bisschen wie Exklusivität, also dass du individuell für bestimmte Zielgruppen arbeitest oder für bestimmte Themen arbeitest. Und da ist dann auch, ja, jetzt wo ich darüber rede, eher die Abgrenzung zur Exklusivität, die diese Zielgruppen vielleicht nochmal mehr definiert und sagt, okay, ich bin jetzt exklusiv für bestimmte Leute tätig. Also ich bin exklusiv für eine große Marke tätig oder so. Dann ist das ja wenig Individualität, sondern das ist Exklusivität, weil ich für einen bestimmten arbeite. Was mit Individualität gemeint ist, ist sicherlich, dass ich mein Angebot anpassen kann. Und das ist natürlich eine Sache, die cool ist. Also wenn ich jetzt individuell unterwegs bin und eigentlich für alle Bereiche irgendwie arbeiten kann, aber erklären kann, dass ich mich auch in alle Bereiche einarbeiten kann, weil in der Firma meinetwegen Expertisen aus bestimmten Sachen sind. Nehmen wir mal wieder die Suchmaschinenoptimierung. Da kommen ja viele Leute aus der Not heraus, aus anderen Fachbereichen. Also es gibt ja keinen direkten Studiengang Suchmaschinenoptimierung. Deswegen kommen die Leute aus anderen Fachbereichen. Also es gibt sehr viele Leute, die Germanistik studiert haben, die Psychologie studiert haben, die BWL studiert haben. Egal woher, wenn du da ein Set von 10 Leuten hast, die aus bestimmten Bereichen kommen, die vielleicht auch irgendwann abseits des Studiums bestimmte Ausbildungen gemacht haben oder bei der Bundeswehr waren, bei der Polizei waren, bei der Feuerwehr waren oder vorher handwerkliche Berufe hatten, dann haben die natürlich das Mindset und die Möglichkeit, Angebote zu individualisieren. Das heißt, wenn ich dann Suchmaschinenoptimierung mache, indem ich das Angebot meiner Kunden so umformen oder so verstehen kann, dass ich Angebote für die Zielgruppe meiner Kunden ausprägen kann, die sehr individuell gestaltet sind, dann ist das schon ein Alleinstellungsmerkmal. Wieder die Frage aber, ist das erklärungsbedürftig oder nicht erklärungsbedürftig? Und ich würde jetzt mal sagen, diese Individualität darzustellen, ist unglaublich schwierig. Also das kannst du nur eigentlich mit entsprechenden Beispielen machen, mit bestimmten Referenzen, um dann über die Zeit nachweisen zu können, dass du diese Individualisierung wirklich drauf hast. Gerade im Bereich Event und im Messebau und so, da kann man das in puncto Kreativität und so sicherlich gut darstellen, dass man sehr kreativ und individuell für den Kunden arbeiten kann. Aber wenn du gerade anfängst und im Vergleich bist mit einem Angebot, was schwer zu individualisieren ist, dann ist es erklärungsbedürftig und dann würde ich es vielleicht nicht als Alleinstellungsmerkmal nehmen. Der nächste Punkt ist Service. Ja, der ist natürlich extrem volatil, würde ich jetzt mal sagen. Weil Service würde ich immer sagen, ein guter Kundenservice und eine gute Kommunikation ist Basisbestandteil von Alleinstellungsmerkmalen. Das ist aber natürlich auch eine Sache, die kann jeder sagen. Also jeder kann sich hinstellen und sagen, ich habe den besten Service. Aber das ist vielleicht eine Sache, die noch ganz gut umsetzbar ist oder nachweisbar ist, weil es ja nur einen Anruf bedarf, und ich merke, oder ein Callbedarf, und ich merke, ob das Angebot an Service da wirklich da ist. Dass ich jetzt meinetwegen eine Nummer anbiete und an der Nummer geht jetzt nicht ein Chatbot ran, sondern da geht immer ein Experte ran, von denen, die ich vorhin beschrieben habe, vielleicht immer ein Experte, der mal bei Google im Quality-Team gearbeitet hat. Und ich kann einfach mal ein paar Sätze mit dem tauschen, entweder weil ich Kunde bin und ein paar intensivere Sätze tauschen oder weil ich Interessent bin und habe trotzdem jemand am Apparat, der sehr fachkundig ist. Also mit Service könnte man schon werben in Kombination mit den anderen Sachen und damit seine Marke so ein bisschen prägen und schleifen. Aber das ist natürlich sehr, sehr kostenintensiv. Wenn ich jetzt jemand, der im Beratungsbusiness als Google-Guy irgendwie tätig ist, an die Service-Hotline auch setze oder dem einfach eine Durchschaltung mache für eine eigene Telefonnummer und da können jetzt auch Kunden anrufen, dann ist am Tag jede Stunde, die dann telefoniert wird, vielleicht keine produktive Stunde. Und im Zuge des Touchpoint-Marketings vielleicht noch ganz cool und in Sachen von Sales. Aber es geht natürlich Arbeitsleistung verloren. Und deswegen ist der Bedarf, und da schließt sich dann der Kreis, natürlich da, einfach dann doch einen Chatbot dahin zu setzen und über ein Sprachsystem ja mögliche Fragen, Antworten vorzudefinieren oder abzuleiten, weil man bestimmte Rahmenbedingungen einfach setzt und als Wissen der KI anlernt, dann wird es, glaube ich, dahin laufen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, wenn ich dann als Anbieter einen Service gewährleisten kann, wo doch ein Mensch rangeht und ich nehme einfach diese Stunde meinetwegen von dem Experten in die Hand, um diese Expertise und den Service darzustellen, dann kann es in der Zukunft, wenn alle irgendwie auf KI-Services setzen, natürlich eine Macht sein. Ja, dann ist Purpose noch ein Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn du jetzt eher für NGOs arbeitest oder wenn du im Bereich der Pflege arbeitest oder, dann ist damit sicherlich irgendwie auch ein Purpose verbunden, der auf deine Marke und auf deine Alleinstellung total einzahlen kann. Also wenn du jetzt sagst, du arbeitest nur für Greenpeace oder für irgendwelche anderen Träger, die irgendwie ja bekannt sind, aber für das Gute stehen, was immer auch das Gute ist, dann kann das ein sehr starkes Alleinstellungsmerkmal sein und führt gleich zum nächsten Punkt, nämlich das Ökosystem, in dem du arbeitest. Das ist jetzt ein Punkt, der ist jetzt nicht so richtig greifbar, aber wenn ich jetzt im Bereich von Klimaschützern, von Umweltaktivisten in einer bestimmten Bubble arbeite, dann arbeite ich ja zwangsläufig in einem gewissen politischen und Bias-Umfeld und damit in einem Ökosystem, was ich schon rausstellen kann und damit auch ein Alleinstellungsmerkmal ausprägen kann, was denn auf meine Marke einzahlt. Andersrum geht's aber natürlich auch, wenn ich jetzt nur für Waffenhersteller meinetwegen und die Bundeswehr optimieren will oder Angebote habe, dann bewege ich mich halt in dem Ökosystem von eher konservativ rechten Menschen, würde ich jetzt mal sagen, in dem Ökosystem, in dem Verteidigung und Waffen zum Denkmodell gehören. Und das ist auch ein bestimmter Menschentyp. Und das wäre aber auch ein Alleinstellungsmerkmal, was dazu führt, dass manche Leute nichts mit mir zu tun haben wollen, aber auch dazu führt, dass manche Leute eine bessere Identifikation mit mir oder mit meinem Unternehmen haben. Deswegen ist das Ökosystem und die Ausrichtung, die Qualität und wie ich es denn mache, extrem wichtig. Damit verbunden ist natürlich auch das Netzwerk, was ich dahinter habe, weil als Marke muss ich nicht immer sagen, dass ich alles selbst habe, kann ich sagen. Aber eine große Errungenschaft ist ja in der Neuzeit, dass ich sage, okay, ich bin in einem Bereich leistungsfähig, aber ich kann nur den und den Teil selbst anbieten. Aber mein Netzwerk ist so mächtig, dass ich mit diesem Netzwerk zusammen noch einen viel größeren Input irgendwie oder Output ermöglichen kann und damit eine viel stärkere Wirkung erreichen kann. Also Netzwerkeffekte sind nicht jetzt nur irgendwas, was du hörst, wenn du zu Konferenzen gehst und dann ist es vielleicht wie so ein Stück Kernseife, du kannst nicht so richtig greifen, was eigentlich Netzwerken ist. Wenn du aber Netzwerk wirklich gezielt und strategisch benutzt und jetzt sagst, meinetwegen als SEO-Agentur ist es ganz cool, eben auch bestimmte andere Bereiche wie PPC-Marketing oder Google Ads oder Print oder so zu bestücken, dann ist es natürlich cool, wenn ich das als Komplett mit meinen Partnern zusammen mit meinem Netzwerk anbieten kann. Und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, wenn, erstmal ist es wieder erklärungsbedürftig, und wenn dieses Netzwerk tragfähig ist. Und jetzt nur mal so ein bisschen aus meiner eigenen Trickkiste irgendwie gesprochen, das ist fast nie möglich. Also es sei denn, also du hast ja schon Probleme im eigenen Unternehmen, wenn du mit Geschäftspartnern zu tun hast. Also meinetwegen, du hast drei Gesellschafter, dann sind die sich ja schon manchmal nicht grün. Jetzt hast du externe Partner, mit denen du zusammenarbeiten könntest. Mit denen verstehst du dich vielleicht auch ganz gut. Aber die Interessenkonflikte in dem Thema sind natürlich auch immer da. Was ist also, wenn ich einen Partner habe, mit dem ich mich zwar gut verstehe, aber jetzt eine bestimmte Ressource von ihm brauche, weil ich gerade einen Kunden habe und der sagt aber, ey, nee, du, wir haben auch gerade ein Riesending reingekriegt, ich muss jetzt priorisieren, du musst dich hinten anstellen. Dann kann man das natürlich über Verträge irgendwie vorher klären, aber in der Regel sind es ja so Zurufgeschäfte und da ist Netzwerk natürlich eine schwierige Nummer und deswegen würde ich mir schon also ich persönlich würde mir schon überlegen, ob ich Netzwerk darauf schreiben würde, aber ist natürlich eine Möglichkeit, sich da ranzusetzen. So, jetzt ist ja das Hauptproblem, dass ich diesen Punkt, den ich vorhin irgendwie notiert habe, gar nicht mehr selbst lesen kann. Doch, jetzt weiß ich aber, interpretieren kann ich es aber. Das heißt, Individualisierung und Flexibilität sind bei mir schon ausgeprägt. Ein Punkt als USP, und das ist vielleicht eine Sache, die man rausstellen kann, aber nicht muss, viel besser ist, wenn dieses USP eigentlich so mitschwingt, ist alles, was du als USP und Alleinstellungsmerkmale ausprägst, muss oder sollte, muss, ich muss dieses Muss aus meinem Sprachschatz rausstreichen, er sollte so einfach wie möglich gehalten werden. Also alle Sachen, von den Sachen, die ich gerade beschrieben habe, die erklärungsbedürftig sind und die schwierig sind zu vermitteln, die kannst du eigentlich gleich wieder streichen. Die sind für deinen Markenaufbau, ja, die gehen auch, aber die sind natürlich schwierig. Wenn du ein Potpourri baust aus Sachen, aus Merkmalen, aus den Punkten, die ich gerade beschrieben habe, die einfach sind, die du in einem klassischen Elevator-Pitch über 5 Etagen einfach pitchen könntest, dann hast du deine Hausaufgaben gemacht und dann zahlt es auch auf die Marke ein. Und nicht, weil du in einem Fahrstuhl stehst, sondern weil jeder Kontakt, jeder Touchpoint, der auf deine Internetseite meinetwegen kommt oder der dich trifft und du dann dieses Setup von Mindset abfeuern kannst und von USPs abfeuern kannst, immer einen Empfänger findet. Also du bist immer kürzer in der Aussage und auf der anderen Seite geht diese Aussage schneller in den Kopf. Also wenn du immer Palaber, Palaber, Palaber und hier und da und könnte und vielleicht hier und da und alles in vielen Ebenen selbst hinterfragst, dann wird ja dein Gegenüber total irre. Dann wird ja auch irre, wenn du auf einer Internetseite diese ganzen Ebenen abbildest. Das ist eine Sache, die bei mir genauso ist. Wir bauen gerade die Sumago-Seite neu und das ist für mich gerade der Anlass, eben auch über so eine Alleinstellungsmerkmale nochmal für mich nachzudenken. Und natürlich ist in meinem Kopf sind unglaublich viele Layer drin, was könnte man hier machen, was könnte man da machen und was wäre, wenn. Und das ist dem Kunden aber scheißegal. Sondern du musst eine Formel formulieren, wo du alle diese USPs, die jetzt gerade irgendwie besprochen wurden, in eine einfache Formel packst, die das alles beinhaltet, was du in 3 Sätzen meinetwegen sagen kannst. Dann muss dein Gegenüber sagen, will ich. Und genau das will ich. Dann hast du es eigentlich richtig gemacht. Und dann hast du alle Trigger gesetzt, um damit später zu spielen, um für die Mentions, also für die Erwähnung, weil andere Leute auch schneller fassen, was du da machst, dass die schneller erwähnt werden, dass du, wenn du meinetwegen PR-Arbeit machst, die Redakteure schneller verstehen, was du da eigentlich machst, die Vorteile vielleicht schneller rauskommen und die Redakteure schneller beurteilen können, ist das jetzt ein Inhalt, der ist für uns cool oder ist nicht cool, dass du auf Konferenzen stehst und einen Stand gebucht hast und jetzt nicht irgendwie Anglizismenflut auf deinem Banner da irgendwie herrscht, sondern ganz klar ist, was du eigentlich machst. Wenn du das in diese ganzen Alleinstellungsmerkmale in eine Zauberformel runterdampfen kannst, die deine Punkte, die du da eigentlich oder die ich jetzt namentlich auch erwähnt habe, die das alles abbilden und zusammenfassen, dann hast du eigentlich deine Hausaufgaben gemacht. Und das heißt nicht, dass du, wenn du die Möglichkeit hast, immer nochmal auf die einzelnen Punkte eingehen kannst. Aber die einzelnen Punkte müssen am Ende zu 1 bis 3 Punkten führen, die knallhart in den Kopf gehen. Und das muss klar sein. Die beste Agentur im Finanzbereich mit Leuten, die direkt aus Google kommen und im Quality-Team gesessen haben. So eine Sachen gehen hart rein. Da muss ich nicht erklären, was das alles beinhaltet, sondern da ist ganz klar, dass bestimmte Sachen, und ich habe auch gearbeitet für bla bla bla. Also das sind 4 Sachen vielleicht, die aber ganz knallhart reingehen. Und dafür muss ich nachher irgendwie einen Claim finden und die richtige Formulierung finden. Dann klappt das in allen Bereichen mit dem Markenaufbau. So, und jetzt habe ich dafür wieder 43 Minuten gebraucht und es kann natürlich immer sein in diesem Podcast, dass ich Leute verliere, gerade im Thema SEO. Aber ich will nochmal sagen, das fließt alles genau ein in diese Abkürzungstüren von IKEA, um am Ende als Marke mit den richtigen Optimierungshebeln, die wir aus der Suchmaschinenoptimierung ja kennen, also mit sauber strukturierten Inhalten, mit indexierbaren Inhalten, mit guten Überschriften, mit guten Descriptions, mit guten strukturierten Inhalten, mit Schema-Org-Inhalten, bla bla bla, mit Bildern, Videos, anderen medialen Sachen, die auch noch zusätzlich optimiert sind. Die setze ich alle mal voraus. Aber in einem Punkt mit Marke umzugehen, um diese Sachen denn in meine einzelnen Inhalte einzubauen, darum geht es. Also wir denken faktisch das ganze Thema SEO von der anderen Seite und darin liegt die große Chance. Wenn du da Fragen zu haben solltest, dann melde dich einfach. Ich weiß, dass, und dann sind wir beim Thema, jetzt habe ich es gerade hier. Was sind die Alleinstellungsmerkmale von dieser Podcast-Serie? bla bla bla, Marco labert. Ja, ist das jetzt, sind da jetzt Alleinstellungsmerkmale drin? Nee, eigentlich hätte ich es genau so machen müssen, bevor ich diesen Podcast, diese Serie angefangen habe, dass ich genau das, was ich euch gerade erzählt habe, für mich selbst machen müsste. Habe ich nicht gemacht. Das heißt, du merkst, ich lerne jetzt hier auch und überlege mir genau während des Sprechens auch, wo kann ich es besser machen und wo lohnt es sich aber auch diesen Aufwand zu gehen, um einzelne Folgen jetzt zu produzieren. Das sind immer individuelle Entscheidungen und bei mir ist es jetzt so, ganz ehrlich, ich habe ein Raster im Kopf, ich habe irgendwann eine Guideline geschrieben, wie ich Markenaufbau im Zusammenhang mit SEO beurteilen würde und beschäftige mich darüber mit dem Thema Markenaufbau, aber sehr aus dem Bauch heraus. Nicht so strukturiert, wie ich jetzt eine Marke aufbauen würde, sondern ganz ehrlich, ich spiele es aus dem Bauch heraus und manchmal während des Redens fallen mir Sachen ein, wo ich denke, ey, ja genau so musst du es eigentlich machen, wie jetzt mit dem Alleinstellungsmerkmal für diese Serie. Ja, aber es kostet immer ein bisschen Kraft, in das Thema reinzugehen und diese Alleinstellungsmerkmale für die Ausprägung der Markenkraft, meinetwegen für diese Serie, für diesen Podcast, für dieses Plattformangebot Campix, für mich auszuprägen. Und die Frage ist immer, wie man seine Zeit einsetzt. Hier geht es nur um die blanke Theorie. Also, wenn ihr da Fragen zu habt, meldet euch einfach. Sonst hören wir uns in 14 Tagen wieder mit dem nächsten Thema. Und ich bin raus. In diesem Sinne, Marco. Tschüss.